Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Besonders beliebt ist er ja nicht, der Impfstoff gegen Corona aus dem Hause AstraZeneca. Mehr Nebenwirkungen als bei anderen Stoffen, weniger wirksam und nur unter einem Alter von 65 Jahren anzuwenden. Ministerpräsidenten wie beispielsweise Markus Söder oder auch Winfried Kretschmann fordern deshalb, die Impfreihenfolge zu ändern. Das meint konkret, bevor hunderttausende Dosen ungenutzt irgendwo rumliegen, sollte man doch lieber auch Menschen impfen, die eigentlich noch gar nicht an der Reihe sind. Wie ist dazu die aktuelle Lage in Berlin? Antworten gab es von Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche im Abgeordnetenhaus und es berichtet die Landespolitik-Reporterin Sabine Müller.
Dilek Kaleitsche rechnete vor. Berlin habe bisher etwa 65.000 Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca bekommen. Knapp 47.000 davon seien schon disponiert, sprich entweder schon verimpft oder für einen Impftermin vorgesehen.
Da sind wir schon bei einer Quote von über 72%. Und das ist schon, finde ich, auch beachtlich. Also man muss auch aufpassen hier mit der Aussage, es sind Impfdosen im Keller. Ja, sie sind da, aber sie sind auch disponiert. Da gibt es Menschen, die sich damit auch impfen lassen.
In manchen Bereichen sind es allerdings sehr wenige. Während die Senatorin sich mit den Impfquoten insgesamt sehr zufrieden zeigte, gefällt ihr eine Zahl gar nicht. Beim ambulanten Pflegepersonal haben sich bisher nur 10% impfen lassen. Zum Vergleich, in der stationären Pflege sind es 61. Die grüne Abgeordnete Fadime Topasch wandte ein, sie wisse aus Gesprächen, dass es nicht nur eine Frage der Bereitschaft sei, sondern auch der Rahmenbedingungen für die Beschäftigten.
Viele beklagen sich darüber, dass ihre Arbeitgeber ihnen eben nicht ermöglichen, innerhalb der Arbeitszeit zu gehen, sondern eben nach Dienstschluss.
Hier zeigte die Dilek Kaleitsche wenig Verständnis. Sie sieht Impfen außerhalb der Arbeitszeit nicht als Hinderungsgrund an und ein Tag Nebenwirkungen sei ganz normal.
Pflege ist ein sensibler Bereich. Wir wissen, dass Pflegekräfte auch sozusagen Pflegebedürftige anstecken. Das ist eine hohe Verantwortung, in diesem Beruf zu arbeiten. Und das ist wirklich ein Glücksfall, dass sie eine Impfmöglichkeit bekommen.
Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, Wolfgang Albers von der Linken, warnte daraufhin vor moralischem Druck auf die Pflegekräfte. Er halte zwar alle, die sich nicht impfen ließen, für Trottel, so Albers, aber
Impfen ist freiwillig und Impfen ist zunächst einmal Selbstschutz. Es ist ja nicht so, dass der geimpft ist, dann den anderen nicht noch anstecken kann. Das heißt also, für deren Tätigkeit in den Heimen spielt das im Grunde genommen keine wesentliche Rolle. Sie schützen im Grunde genommen nur sich selber.
Senatorin Kaleitsche argumentierte, es sei aber durchaus wahrscheinlich, dass Geimpfte niemanden mehr anstecken können. Deshalb sei eine Impfung für die Arbeit in der Pflege relevant.
Das Unternehmen Medicorum TAM GmbH kritisiert die Auftragsvergabe für 4 Testzentren in Berlin, speziell für Lehrerinnen und Lehrer. Die Aufträge für diese Zentren waren ohne Ausschreibung vergeben worden. Es berichtet RBB-Reporterin Sabrina Wendling.
Die Berliner Gesundheitsverwaltung steht wegen ihrer Auftragsvergabe für Corona-Testzentren in der Kritik. Dabei geht es speziell um die 4 Testeinrichtungen für Lehrer und Erzieherinnen. Das Unternehmen Medicorum TAM wirft der Gesundheitsverwaltung vor, den Auftrag für die Testzentren ohne Ausschreibung vergeben zu haben und spricht von einer rechtswidrigen Direktvergabe. Das Unternehmen, das PCR- und Schnelltests anbietet, fordert, ein Angebot abgeben zu dürfen. Andernfalls werde es einen sogenannten Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer stellen. Das Vergaberecht sieht normalerweise vor, dass Land und Kommunen Aufträge ausschreiben und mehrere Anbieter vergleichen müssen. In Pandemiezeiten gelten jedoch einem Schreiben des Bundeswirtschaftsministeriums zufolge Ausnahmeregeln. Vereinfacht gesagt, weil es gerade oft schneller gehen muss als in normalen Zeiten. Die Gesundheitsverwaltung wollte sich dazu dem RBB gegenüber nicht äußern. Dem Unternehmen Medicorum TAM hat sie zugesichert, sich bis Dienstagmittag dazu zu verhalten.
Mit Blick auf Terminvergabe und Organisation der Impfungen gegen Corona mussten sich Verantwortliche in Brandenburg in den zurückliegenden Wochen ja harsche Kritik anhören. Kein Durchkommen bei der Hotline, großes Chaos. Inzwischen läuft es besser und daran will man anknüpfen. Wie? Das sagt Ihnen Thorsten Südow in Potsdam.
Kein Impfstoff soll liegen bleiben. Das sagen Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher von Bündnis 90 Die Grünen und die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg. Aktuell sind etwa 179.000 Erst- und Zweitimpfungen in Brandenburg durchgeführt worden. Durch das gezielte Anschreiben von etwa 52.000 über 80-Jährigen und Online-Terminvergabe für Impfberechtigte zwischen 18 und 64 sollen noch mehr gegen Covid-19 geschützt werden. 8 Pilotarztpraxen in Bad Belzig, Senftenberg, Pritzwalk und Wittenberge könnte Ende des Monats ein Netz von 50 Arztpraxen zum Immunisieren in Brandenburg stehen, so Gesundheitsministerin Nonnemacher. Impftage für Lehrerinnen und Lehrer in Förder- und Grundschulen sind an 6 Krankenhäusern vorgesehen. Unter anderem in Schwedt, Eberswalde, Potsdam und Eisenhüttenstadt. Deutschlandweit belegt Brandenburg bei den vollständig Geimpften laut Robert-Koch-Institut Platz 6.
Wie viele Menschen sind eigentlich mit dem Coronavirus infiziert, ohne es selbst zu wissen? Genau dieser Frage geht man nun in Potsdam nach, heißt konkret, es wird in der Fläche getestet. In aktuell 10 Apotheken und 6 Testzentren kann sich jeder Potsdamer, jede Potsdamerin testen lassen, und zwar kostenlos. RBB-Reporterin Stefanie Brockhausen hat sich das vor Ort angeschaut.
Daniel aus Potsdam hat nicht lange gezögert. Als bekannt wurde, dass alle Potsdamer sich kostenfrei testen lassen können, hat er sich ans Smartphone geklemmt. Wenige Klicks später hat er einen Termin. In der Birnbaum-Apotheke in Potsdam-Bornstedt ist er an diesem Morgen einer der Ersten, die sich testen lassen.
Man fühlt sich ja negativ, aber einfach um halt das Abbild der Stadt, was man gerne möchte, und halt um zu wissen, dass man anderen gegenüber einfach sicher ist, die eigene Verantwortung sozusagen ein bisschen der gerecht zu werden. Das ist ja dann doch der ein oder andere symptomfrei und man weiß es einfach nicht. Und so hat man auch Sicherheit, insbesondere halt im Umgang mit anderen.
In der Birnbaum-Apotheke soll im 5-Minuten-Takt getestet werden. Bis Mittag sind bereits alle Termine weg, erzählt die Inhaberin Bettina Zurek. Am zweiten Standort, der Ribbeck-Apotheke um die Ecke, sei die Nachfrage noch größer.
Für heute, finde ich, ist das schon ein Ansturm. Dafür, dass die Aktion doch ganz kurzfristig ins Leben gerufen wurde und wir schon so gut gebucht sind, finde ich, ist das schon ein kleiner Ansturm.
Schlangen bilden sich am Morgen trotzdem nicht. Nur ein großes Schild am Eingang weist auf die Testmöglichkeit in den Apotheken hin. In der Ribbeck-Apotheke sind die Abläufe bereits eingespielt, denn dort wird bereits seit Mitte Januar getestet, erzählt Bettina Zurek. Die Erfahrung hilft ihr und ihrem Team nun auch in der Birnbaum-Apotheke.
Dass wir ausreichend Platz dafür haben, dass wir ausreichend Tests haben, auch, dass das mit der Anmeldung der Kunden gut funktioniert, weil uns in den beiden Apotheken ganz, ganz wichtig ist, dass eben die Kunden nicht ewig warten müssen. Und spätestens nach einer halben Stunde haben sie ihr Ergebnis auf ihrem Handy oder ihrem Tablet oder wie auch immer. Und für Ältere, die Möglichkeit nicht haben, die können sich es dann ja auch gerne nach einer Viertelstunde erfragen.
Daniel aus Potsdam wartet nicht. Er wird das Ergebnis aufs Handy bekommen. Und Bettina Zurek wird an diesem Tag noch sehr viele Tests durchführen. Ob sich das finanziell lohnt, weiß sie nicht. Aber
wenn am Ende dahinter steht, dass endlich mal wieder Gaststätten aufmachen dürfen oder Restaurants öffnen dürfen, einfach weil wir gute Zahlen haben und weil viel getestet ist, ich finde, dann lohnt sich das total.
Das sagt die Apothekerin Bettina Zurek im Bericht von Stefanie Brockhausen. In der vergangenen Woche war sie bei Bauarbeiten in Cottbus gefunden worden. Ein Blindgänger, eine 50 Kilo Fliegerbombe mitten in der Stadt. Wie immer in solchen Fällen mussten Menschen ihre Wohnungen, Häuser und Arbeitsplätze für die Entschärfung verlassen. Diesmal waren es rund 3.700 und, weil Innenstadt, ziemlich großer logistischer Aufwand. Am Ende aber alles gut ausgegangen und RBB-Reporterin Josephine Jahn schaut nochmal zurück.
Nachdem die Stadt die Zeit der Evakuierung noch am Freitag von ab 8 auf bis 8 Uhr geändert hatte, gab es bei einigen Anwohnern innerhalb des Sperrkreises leichte Verwirrung, aber keinerlei Widerstände, die Häuser zu verlassen. Stadtsprecher Jan Glossmann ist gegen 10.45 Uhr, eine Viertelstunde vor geplantem Ende der Evakuierung, zuversichtlich.
Je schneller wir fertig sind mit der Evakuierung, desto besser ist es, denn umso beruhigter können dann die Sprengmeister an ihre Arbeit gehen. Wir liegen aber soweit im Plan. Es läuft alles. Die ersten Teams sind von der Evakuierung, von Kontrollen im Sperrkreis zurück.
Es kommt doch anders. Die Männer des Kampfmittelbeseitigungsdienstes erfahren, dass sie bei ihrer Arbeit gefilmt werden. In einem der evakuierten Häuser neben dem Bombenfundort ist eine Kamera im Fenster aktiv, die das Gefilmte ins Internet überträgt. Mitglieder der Feuerwehr rücken mit der Drehleiter an und kleben das Fenster zu. Eine halbe Stunde verspätet kann der Kampfmittelbeseitigungsdienst seine Arbeit um 11.30 Uhr aufnehmen. Etwas über eine Stunde später die gute Nachricht von Cottbus-Sprecher Glossmann.
Die zweite Etappe ist auch erledigt, also der Zünder konnte erfolgreich gesprengt werden. Die Sprengmeister kehren jetzt zur Fundstelle zurück.
Am Fundort Erleichterung, auch beim erfahrenen Sprengmeister Mario Büchner, der den Job seit 35 Jahren macht. Bei diesem Exemplar hatte den Entschärfern der verrostete Zünder vorab Sorgen bereitet.
Hier kann man aber sagen, dass es besser ging, als ich gedacht habe. Im Großen und Ganzen waren es die typischen Handgriffe und Dinge, die man machen musste, um den Zünder hier aus der Bombe zu entfernen.
Um 12.45 Uhr wird der Sperrkreis Kreis offiziell aufgehoben. Menschen dürfen zurück in ihre Wohnungen und an ihre Arbeitsplätze. Busse und Bahnen dürfen wieder nach Fahrplan rollen. Es ist geschafft.
Infos von Josephine Jahn. Erst schön fein machen lassen beim Friseur und dann ab in die Gärtnerei der Wahl. Möglich ist das ja wieder in Brandenburg, denn sowohl Gärtnereien als auch Blumenläden, Baumschulen sind wieder offen. Und Gartenfreunde wissen, so langsam geht's ja wieder los draußen. Inforadio-Reporterin Birgit Radatz war unterwegs.
Brigitte Germuhl scheint selbst noch ein bisschen überrascht zu sein, dass nun auch wieder Kundschaft auf ihrem Parkplatz vorfährt. Seit 1953 besitzt ihre Familie die Gärtnerei Schövel in Kleinmachnow. Seit über 30 Jahren ist sie die Inhaberin. Den Morgen hat sie beim Großhandel verbracht. Nun wollen die Stiefmütterchen Primeln und Kräuter in die Regale geräumt werden. Durch den Lockdown sei sie vergleichsweise gut gekommen, sagt Brigitte Germuhl, mit einem System aus Online-Bestellungen und Abholung vor Ort.
Ich finde, das war sehr kompliziert, das immer am Tor und mit Vorbestellungen und telefonischer Beratung. Das geht eigentlich nicht so, also wenn man jetzt eine Beisetzung hat oder so, dann geht das nicht so gut am Telefon und hält auch sehr auf.
Der Parkplatz vor der Gärtnerei Schövel füllt sich langsam. Ganze Topfpaletten werden in Autos verladen. Manche kommen aber auch für die klassischen Schnittblumen.
Ich brauche Blumensträuße und ich kaufe sie lieber in der Gärtnerei als im Discounter. Gibt zwar auch netter, aber das ist ja 0815.
Ich brauche einen Blumenstrauß zum 46. Hochzeitstag heute. Die Pflanze für die Terrasse und für die Haustür, also vor der Haustür. Lila und weiß. Das ist FC Erzgebirge Aue. Das ist noch heute meine Fußballmannschaft und da steht das vor der Tür.
Auch ein paar Berlinerinnen und Berliner hat es nach Kleinmachnow getrieben. In der Hauptstadt sind die Blumenläden weiterhin geschlossen. Für Andreas Jende, Geschäftsführer des Gartenbauverbands Berlin-Brandenburg, ist das unverständlich. Er befürchtet, dass viele Gewächse weggeschmissen werden müssen, wenn nicht auch in Berlin bald wieder geöffnet werden darf. Für Jende sind Gärtnereien systemrelevant.
Gerade Gärtnereien stellen ja auch einen wichtigen Anker so im ländlichen Raum dar. Sie sind im Prinzip Arbeitsplatzgeber, sie sind im Prinzip Motor auch für die Grünentwicklung in den Gemeinden. Sie sind Begegnungsorte. Ja, und die familiengeführten Betriebe sind natürlich ein Kern des Ganzen.
Und so hoffen Andreas Jende wie auch Brigitte Germuhl, dass die Gärtnereien nun erst einmal offen bleiben dürfen.
In Brandenburg, wie gehört, sind die Gartenmärkte wieder geöffnet, im Unterschied zu Berlin. Brandenburgs Gesundheitsministerin, zuständige Nonnemacher, sagt ja, die Floristikbranche ist die einzige, die verderbliche Ware anbietet, aber bislang nicht öffnen durfte. Und Produzenten von Pflanzen und Blumen sind nicht von Corona-Entschädigungsregelungen erfasst. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Heiner Martin im Studio. Das Ganze kann man nachhören auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.